Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Samarium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Lutetium, Scandium, Yttrium. Wenn Sie jetzt nur Bahnhof verstehen, sollten Sie unbedingt dranbleiben. Denn das sind die Namen von sogenannten seltenen Erden. 17 gibt es insgesamt. Da lohnt ein Blick in das gute alte Periodensystem aus dem Chemieunterricht. Und um die 7 Elemente, die ich gerade genannt habe, dreht sich aktuell ein brisanter geopolitischer Streit. Der Schlüsselindustrien wie die Autobranche, die Chiphersteller und nicht zuletzt die Rüstungsindustrie vor enorme Herausforderungen stellt. Seltene Erden sind für Zukunftstechnologien in etwa das, was im Zeitalter der Industrialisierung die Kohle war. Nämlich der Treibstoff für Weltmächte oder solche Nationen, die es noch werden wollten. Ohne seltene Erden fährt kein E-Auto, läuft keine künstliche Intelligenz und fliegt keine Drohne. Die Internationale Energieagentur geht davon aus, dass der weltweite Bedarf in diesem Jahrzehnt um 70% steigen wird. Das Problem, dieser Treibstoff ist sehr ungleich verteilt. In China werden etwa 60% aller seltenen Erden abgebaut. Beim Handel mit den veredelten Produkten kommt China sogar auf einen Anteil von 92%. 2024 hat Deutschland 2/3 aller seltenen Erden aus China importiert. Die Abhängigkeit ist also enorm hoch. China sitzt am längeren Hebel und das haben die Unternehmen im April zu spüren bekommen, als das Land Exportkontrollen verhängt hat. Drohen jetzt die Bänder stillzustehen? Welche Branchen und Produkte sind besonders betroffen? Wie geht man am besten mit den Exportkontrollen um? Und was können Unternehmen jetzt konkret tun? Diese Fragen klären wir heute in der neuen Folge von Law aufs Ohr mit unserem Experten Dr. Amir Gassabeh. Lieber Amir, ganz herzlich willkommen.
Ja, hi Martin, vielen Dank. Super Intro. Ich glaube, den Podcast können wir jetzt beenden. Du hast ja eigentlich alle relevanten Punkte genannt. Also super.
Da wollen wir natürlich noch später näher drauf eingehen, Amir. Aber erstmal wollen wir dich auch ein bisschen vorstellen. Ich fasse mal ganz kurz die Fakten zusammen. Du gehörst ja zu unserem M&A-Team hier am Hamburger Standort. Bist seit 2020 bei Taylor Wessing und im vergangenen Jahr wurdest du zum Partner ernannt. Aber damit unsere Hörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen besser kennenlernen, spielen wir eines meiner Lieblingsspiele, nämlich Entweder-Oder.
Okay.
Los geht's. Wie ich weiß, bist du ein waschechter Hamburger Jung. Deswegen die erste Frage, HSV oder St. Pauli?
Ja, also vielleicht stelle ich nochmal klar, waschecht heißt ja, dass du in der 3. Generation Hamburger bist. Ne? Und ich bin ja nur gebürtiger Hamburger, aber trotzdem stolzer Hamburger. Aber ja. Ich habe natürlich auch sozusagen meinen Lieblingsverein und das ist tatsächlich St. Pauli. Das hat ganz emotionale Gründe. Die ersten Fußballspiele, die ich mit meinem Sohn zusammen angeguckt habe, waren Pauli-Spiele und das hat natürlich ihn und mich total gecatcht.
Ah, sehr schön. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Bei mir ist es ähnlich. Sehr schön. Nächste Frage. Alster oder Elbe? Was ist schöner?
Ja, gute Frage. Das ist ja so eine Grundsatzfrage. Also ich bin ja an der Alster groß geworden, deswegen schlägt natürlich mein Herz für die Alster, aber die Elbe hat auch so ihren Charme. Also im Grunde bin ich so neutral. Ich finde beides ziemlich cool.
Okay. Mhm. Jetzt kommen noch ein bisschen größere Gegensätze. Elfi oder Reeperbahn? Wo geht sich eher hin?
Ja, also ganz ehrlich, dadurch, dass unser Office ja direkt gegenüber von der Elfi ist, ganz klar Elfi. Reeperbahn, ja, ich glaube, dafür bin ich jetzt zu alt geworden.
Da möchte ich doch ein Veto einlegen, würde ich sagen. Keinesfalls. Nächster Punkt geht in eine ähnliche Richtung. Lieber Rock am Ring oder lieber die Bayreuther Festspiele?
Also um ganz ehrlich zu sein, weder noch. Also Rockmusik ist nicht so meins, klassische auch nicht. Da bin ich eher so, ja, Elektromusik ist eher so meins.
Oh, ja. Sehr gut. Sehr schön. Okay. Dann wahrscheinlich beantwortet sich die nächste Frage auch von allein. Lieber Karaoke singen oder lieber durch die Clubs ziehen?
Nee, definitiv Club.
Ja, dachte ich es mir doch. Sehr schön. Nächster Punkt, Döner oder Bowl. Was gibt's bei dir häufiger?
Bowl.
Sehr gut. Bist du eher der Hundetyp oder der Katzenmensch?
Nein, definitiv Hund.
Hund. Nein, okay. Joggen oder Radeln?
Joggen, ganz klar.
Sehr gut. Ich glaube, ich habe dich auch mal beim Wien-Marathon gesichtet.
Richtig.
Ist ja eines unserer tollen TV-Events.
Ja, dieses Jahr wieder. Ja.
Sehr gut. Bist du eher ein Early Bird oder eher eine Nachteule?
Ja, ich glaube, inzwischen bin ich beides, weil Schlaf findet jetzt nicht mehr so viel statt.
Oh je.
Aber ich bin, glaube ich, eher biologisch die Nachteule, definitiv.
Okay. Zum Abschluss, Buch oder Podcast?
Ein Podcast, ganz klar. Also, es gibt so unfassbar gute Podcasts, wo du schnell und kurz und prägnant alle wesentlichen Punkte zusammengefasst bekommst. Also super, das ist genial.
Sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, dieser wird auch gut. Deswegen direkt wieder zurück zu unserem Thema. Vielen Dank für diese schöne Vorstellungsrunde. Genau, wie immer bei Law of the Ohr wollen wir erstmal den Hintergrund ein bisschen beleuchten für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht noch nicht so ganz gut auskennen. Seltene Ehren ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Deswegen zu den Hintergründen. Vielleicht gleich zum Start mal mit einem großen Missverständnis, das wir vielleicht aufräumen können. Seltene Erden sind ja eigentlich weder selten noch Erden, oder?
Was eigentlich? Ja, also das hast du sehr gut erkannt. Also der Begriff seltene Erden ist tatsächlich ein bisschen irreführend, weil es sich um metallische Elemente handelt und nicht um Erden. Und auch sind sie gar nicht mal so selten, das ist auch richtig. Also die kommen sehr häufig sogar vor, häufiger sogar als Blei oder Kupfer.
Mhm.
Das Problem ist nur, dass du diese seltenen Erden selten in abbauwürdigen Konzentrationen vorfindest. Ja? Und dazu kommt noch, dass diese Trennung von den Ärzten unglaublich aufwendig ist. Und das also diese Kombination aus beiden hat dazu geführt, dass sie dann am Ende doch irgendwo seltene Erden gibt, obwohl wir in Schweden, Grönland, Australien, Kanada oder den USA relevante Vorkommen haben, ist es doch tatsächlich so, dass China diesen Markt dominiert, ja, weil die frühzeitig erkannt haben, wie wichtig diese seltenen Erden sind. Die haben da eine Expertise aufgebaut, die gleich angefangen, massivs in die gesamte Wertschöpfungskette zu investieren und haben jetzt auch genau das Know-how, das notwendig ist, um schnell, kostengünstig und auch vor allem qualitativ hochwertig diese seltenen Erden zu extrahieren.
Wir hatten es eingangs ja schon gesagt im Intro, seltene Erden, die werden benutzt für viele Hightech-Produkte. Was würdest du sagen, welche Industrien sind denn davon besonders abhängig von den seltenen Erden?
Ja, wirklich eine gute Frage, weil am Ende ist es wahrscheinlich einfacher zu beantworten, welche Industrien nicht davon abhängig sind, weil wenn wir da die Liste durchgehen, das ist unfassbar, wie viele Industrien in Deutschland davon abhängig sind. Ja, und ich finde, klassisches Beispiel ist E-Mobilität oder die Automobilindustrie. Ja, also die seltenen Erden brauchst du halt für so starke Permanentmagnete in Elektromotoren, ja, oder für moderne E-Antriebswerke, damit sie effizienter werden und nicht so schwerfällig sind, ja. Dann die Halbleiter- oder Elektroindustrie, also in Kondensatoren, Leuchtstoffen, Poliermitteln und Lasern werden seltene Erden verwendet. Medizintechnik auch ein ganz wichtiger Bereich, der Kontrastmittel, diagnostische Bildgebung, Strahlentherapie. Also all diese Sachen sind die seltenen Erden unverzichtbar. Dann auch ein sehr wichtiges Thema für uns, erneuerbare Energien. Ja, also die Windkrafträder hängen schon zum größten Teil von den seltenen Erden ab. Also insbesondere die Turbinen und die Generatoren, die hergestellt werden. Also du siehst, auch da geht's nicht ohne die seltenen Erden. Und natürlich, womit wir uns jetzt auch recht intensiv beschäftigen, die Rüstungsindustrie. Also wenn du jetzt an Lenksysteme denkst, Radare, Drohnen, alles, was mit elektronischer Kampfführung und Triebwerksmagneten zu tun hat, all das ist von den seltenen Erden abhängig.
Mhm. Also ja, eine ganze Menge. Ist wahrscheinlich kürzer zu sagen, wer da nicht von abhängig ist. Guter Punkt. Nochmal ganz kurz zur Rüstungsindustrie. Das ist ja momentan ein besonders kritischer Punkt. Kannst du da mal so ein paar Beispiele nennen, wo das konkret zum Einsatz kommt?
Ja, also wobei hier nochmal ein kleiner Hinweis. Ich hatte jetzt im Handelsblatt vor einigen Wochen eine wunderschöne Übersicht gesehen, wo sie dann tatsächlich Punkt für Punkt aufgeführt haben, in welchen Bereichen überall die seltenen Erden investiert werden. Also vielleicht können wir das ja in den Shownotes verlinken.
Kann man direkt nochmal verlinken, wollte ich gerade sagen.
Auf jeden Fall bildlich super gemacht. Also wo kommen seltene Erden vor in der Rüstungsindustrie? Also wir haben finden in Steuerungssystemen, Aktuatoren oder Zielerfassungseinheiten seltenen Erden. Dazu sind sie in zentrale Komponenten für präzisionsgelenkte Waffensysteme, wie etwa moderne Lenkflugkörper.
Mhm.
Und Drohnen sind auf jeden Fall auch sehr stark abhängig von den seltenen Erden wie Militärflugzeuge oder Hyperschallplattformen. Ja, überall dort, wo geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Festigkeit relevant ist, kommen die seltenen Erden zum Einsatz. Dann sind seltene Erden auch dort relevant, wo es auf Hitzebeständigkeit ankommt. Ja, also Düsentriebswerke oder hybrid-elektrische Antriebe von Marineschiffen. Ja, also da kennen wir auch eigene Beispiele sehr stark und sehr deutlich. Sonar- oder Radarverstärkern, also alles, was mit Aufklärung und Zielverfolgung zu tun hat. Dann Aufklärungssysteme oder luftgestützte Sensorplattformen, also gerade in Frühwarn- oder Drohnenabwehr sind die seltenen Erden super relevant. Also siehst, die Verteidigungstechnik oder die Verteidigungselektronik ist super abhängig von diesen seltenen Erden und das macht auch unsere Rüstungsindustrie auch so anfällig.
Genau, jetzt kommen ja diese beiden Komponenten zusammen. Also einmal A, man braucht sie halt für extrem viele Dinge, unter anderem in der Rüstungsindustrie. Also nichts geht ohne sie im Prinzip. Und auf der anderen Seite, wir hatten es auch schon gesagt, die sehr große Abhängigkeit von China. Und jetzt im Intro hatten wir es auch schon, ist ja Folgendes passiert. Diese Exportkontrollen, die sie eingeführt haben. Ich denke, das sollte man auch nochmal genauer aufdröseln. Wie funktioniert das eigentlich genau? Was haben die Chinesen da im April getan oder was hat sich da geändert bei den Ausfuhrkontrollen?
Ja, ein sehr guter Punkt. Das zeigt auch wieder, wie sozusagen alles miteinander zusammenhängt. Die USA haben ja Anfang des Jahres die Zölle eingeführt und dann gab es ja den Liberation Day, wo ja Trump ja sozusagen weltweit Zölle verhängt hat und insbesondere auch gegen China. China ist ja sozusagen eines der Lieblingstargets von Trump, wenn man so will. Und als Reaktion darauf hat dann China unter anderem diese Exportkontrolle eingeführt. Wie du schon richtig gesagt hast, das war im April dieses Jahres und hat dann wirklich 7 besonders kritische seltene Erde dieser Genehmigungspflicht unterworfen. Ja, das heißt im Grunde, wer dieses Stoff aus China ausführen will, benötigt also diese offizielle Ausfuhrlizenz. Vom MOFCOM. MOFCOM ist das chinesische Handelsministerium, das heißt Ministry of Commerce. Und die sind sozusagen dafür verantwortlich, ob so eine Genehmigung erteilt wird oder nicht. Und da gibt es halt auch Unterschiede, was die Genehmigung angeht. Also es gibt Individual Licenses, ja, das sind dann Lizenzen, die gewährt werden für konkrete Bestellungen. Ja, also das heißt, pro Auftrag im Grunde genommen gibt es dann eine individuelle Lizenz. Und dann gibt es noch die General Licenses, also die allgemeinen Lizenzen, die erteilt werden. Aber die kommen in der Praxis ehrlicherweise sehr selten vor, weil die erstmal sozusagen eine gewisse Vertrauenswürdigkeit des Lieferanten voraussetzen. Und die untermalt er durch ein bestehendes Compliance-Management-System. Ja, und viele der chinesischen Lieferanten haben gar nicht diese Systeme. Und deswegen kommt das in der Praxis gar nicht so häufig vor, dass dann diese General Licenses erteilt werden. So, und der Vorteil von diesen General Licenses ist halt, dass du nicht eine konkrete Bestellung aufgeben musst, sondern eher allgemein über einen bestimmten Zeitraum aus diese seltenen Erden ausliefern kannst. So, und ich glaube, was noch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, also ich habe ja schon betont, dass die Individual Licenses so relevant sind. Das hat dann auch automatisch zur Folge, dass dann Unternehmen, also europäische Unternehmen, nicht auf Vorrat bestellen können. Ja, also du musst einen konkreten Auftrag haben und belegen, wofür du diese Menge brauchst, um dann sozusagen diese seltenen Erden zu bekommen. Und das hindert natürlich das Stockpiling, wie die Amerikaner das sagen.
Ja, wichtiger Punkt, weil ja, glaube ich, die Lager zumindest bei den europäischen Herstellern ja auch so langsam zur Neige gehen. Ne? Also da können sie nicht einfach nachbestellen, sondern immer pro Komm treten Auftrag.
Das ist übrigens ein Riesenproblem gerade, was wir sehen, dass einige europäische Unternehmen tatsächlich ihre Produktion stilllegen müssen, vorübergehend, und ihre Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schicken. Und das hat natürlich zur Folge, dass die auch ihre Produktionspläne entsprechend anpassen müssen, krisenbedingt, und dann ihre Mitarbeiter darauf vorbereiten müssen, dass die dann irgendwann Überstunden ziehen oder Extraschichten dann erfahren müssen.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem quasi konkreten praktischen Vorgehen. Das klingt ja erstmal nach einer ziemlichen Zettelwirtschaft, immer diese Einzelgenehmigung. welche Informationen müssen da die Unternehmen überhaupt liefern, ja, das, um eine Genehmigung zu erhalten?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ist ja der Antragsteller das chinesische Unternehmen. Da würde man ja erstmal als europäischer Kunde sagen, naja, es ist nicht mein Thema, da muss sich der Lieferant darum kümmern. Aber so ist nicht die Realität, weil der chinesische Lieferant ist natürlich abhängig von umfangreichen Informationen, die er von seinem europäischen Kunden bekommt. Ja, also beispielsweise, welche Materialien sollen genau geliefert werden? Wie groß ist die Menge? Das ist dann von diesem von den Sales Contracts abhängig. Wofür werden sie verwendet? Stichwort Dual Use. Also wenn wir in den Defense-Bereich gehen, wird es dann schwieriger, beziehungsweise man muss dann noch mehr Erläuterungsaufwand aufbringen. Und das ist tatsächlich auch häufig ein praktisches Thema. Wer sind denn die tatsächlichen End-User dieser Produkte? So, und du kannst dir vorstellen, dass einige europäische Kunden, wenn die nicht die End-User sind, sondern beispielsweise Elektromotoren herstellen und das dann weiterverkaufen, natürlich ungern ihre Kunden preisgeben. Mhm. Und das ist natürlich tatsächlich dann auch ein Thema für viele Unternehmen.
Alles klar. Ja, das klingt sehr kompliziert. Bevor wir noch tiefer einsteigen, vielleicht nochmal ein Blick auf die Zeitschiene. Genau, du hast ja gesagt, diese Exportkontrollen, die wurden im April verhängt. Jetzt zwischendurch konnte man ja in den Medien lesen, China und die USA haben dann eine Einigung verkündet, zumindest im Streit um seltene Erden. Ist das denn auch für die EU absehbar? Wie ist da so der aktuelle Stand?
Ja, also das ist in der Tat, in der Presse liest sich das alles super und man denkt dann, ah ja, okay, jetzt ist eine Lösung nahe. Tatsächlich war es auch so, dass als sozusagen diese vermeintliche Einigung zwischen USA und China verkündet worden ist, dass auch auf europäischer Seite die Hoffnung bestand, okay, dann werden ja die Exportkontrollen gelockert und das Ganze wird dann beschleunigt. Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall gewesen, ja. China nutzt auch diese Exportkontrollgenehmigungspflicht in Verhandlungen mit Europa. Und hier ist es tatsächlich so, dass verschiedene Sachen bereits angedacht worden sind, dass man sozusagen zu einem beschleunigten Green Channel schneller zu Genehmigungen kommt. Aber effektiv ist das jetzt erstmal nur Gedankenspiele, da ist noch nichts konkret umgesetzt worden und für Unternehmen bedeutet es eigentlich, dass sie weiterhin mit den Individual Licenses arbeiten müssen und sich nicht darauf verlassen können, dass auf, sag ich mal, Staatsebene oder auf EU-Ebene kurzfristig Lösungen gefunden werden.
Okay. Mhm. Also zusammenfassend, die Schlagzeilen lasen sich da besser, als die Realität eigentlich ist. Okay. Mhm.
Tatsächlich.
Gibt es denn Alternativen für die Unternehmen? Können sie auf andere Händler oder andere Quellen ausweichen, jetzt so abseits von China?
Ja, also das haben wir uns tatsächlich auch angeguckt. Das Thema ist, also wir hatten ja eingangs gesagt, diese seltenen Erden sind ja gar nicht so selten. Mhm. Das stimmt, aber was selten ist, sind sozusagen die Raffineriewerke, die seltenen Erden sozusagen extrahieren können. So, und da muss man ganz klar sagen, China Vorreiter und die haben das halt geschafft, durch ihr Know-how, das sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten aufgebaut haben, etwa 92% der weltweiten Kapazitäten zu bedienen. So. Und das heißt im Grunde 8% wird durch die anderen Länder abgedeckt und das noch nicht mal gut. Also die anderen Länder, die auch diese Produkte liefern können, diese seltenen Erden liefern können, sind meistens liefern die zu teuren Preisen und zu einer schlechteren Qualität. Und für bestimmte Bereiche brauchst du einfach eine hohe Qualität und das können dann Alternativen nicht absichern.
Alles klar. Gibt es denn trotzdem Bemühungen, unabhängiger von China zu werden auf europäischer Ebene?
Ja, absolut. Also die Notwendigkeit der Rohstoffsouveränität, nenne ich das mal, ist absolut erkannt worden auf europäischer Ebene. Es gibt auch diesen Critical Raw Materials Act, der das Ziel verfolgt hat, diese Abhängigkeiten zu reduzieren und die Lieferketten zu diversifizieren und europäische Kapazitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette auszubauen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass diese Maßnahmen kurzfristig keine Abhilfe schaffen werden. Also es ist einfalls mittelfristig eher wahrscheinlich langfristig ein Thema. Also mit anderen Worten, Unternehmen müssen sich weiterhin auf das Gegebene oder die aktuellen Situation einstellen und mit den Individual Licenses arbeiten.
Ja. Gibt es denn andere Länder, von denen jetzt die EU bzw. Europa da lernen könnte?
Ja, absolut. Japan ist dieses Land. Nämlich Japan hat dieses Problem vor etwa 15 Jahren gehabt. Die haben erkannt, dass es gab einen diplomatischen Konflikt, in deren Folge China sozusagen auch den Ausfuhr seltener Erden nach Japan blockierte. Und die Japaner haben meines Erachtens sehr konsequent und strategisch reagiert. Die haben angefangen, Partnerschaften einzugehen mit rohstoffreichen Staaten wie zum Beispiel Australien, Vietnam oder Indien, haben angefangen, massiv ihre Recycling-Infrastrukturen aufzubauen, also insbesondere den Elektroschrott, haben auch angefangen, strategische Rohstoffreserven anzulegen. So, also dieses Stockpiling, was ich vorhin meinte, was Unternehmen nicht machen konnten, hat dann Japan sozusagen auf Länderebene eingeführt. Und tatsächlich heute, Stand heute, ist es so, dass Japan wesentlich weniger abhängig ist und damit auch freier agieren kann als jetzt Europa.
Gut für Japan, ja, schlecht für Europa, wo wir das ein bisschen verpennt haben, würde ich mal behaupten. Nochmal zurück zur heimischen Industrie oder auch zur europäischen Industrie. Welche Konsequenzen hat das dann jetzt ganz konkret, dieses Zusammenspiel sozusagen, die Rohstoffknappheit und der große Bedarf auf der anderen Seite?
Ja, also du ziehst wahrscheinlich auf den rechtlichen Bedarf ab. Also was wir ja machen, weil es ist ja tatsächlich eine berechtigte Frage, was machen wir als Wirtschaftskanzlei in diesem Bereich? Mhm. Welche Rolle spielt überhaupt oder spielen überhaupt die seltenen Erden in dem Kontext? Und das ist eigentlich ganz einfach. Also du musst dir das so vorstellen, dass ja unsere Mandanten, die im Industriebereich tätig sind, ja verschiedene Verpflichtungen, vertragliche Verpflichtungen eingegangen sind mit anderen Kunden und Lieferanten. Und in diesem Zusammenhang spielt es natürlich eine Rolle, wie die vertragliche Ausgestaltung ist. Also, also diese Ausfuhrkontrollen führen natürlich auch zu Lieferengpässen, zu Verzögerungen. Und das Ganze kann natürlich dann auch zu Schadensersatzpflichten führen gegenüber Kunden, die auf ihre Waren warten und die nicht bekommen. Mhm. Und dann kann es sogar sein, dass dann Vertragsstrafen drohen oder worst case wäre dann sogar, dass der Kunde die Vertragsbeziehung komplett beendet. Wobei man fairerweise sagen muss, dadurch, dass sozusagen die gesamten europäischen Industrien davon betroffen sind, ist die Toleranz oder Akzeptanz bei den Kunden doch etwas größer, sodass es zumindest nach meiner Beobachtung gar nicht so sehr zu Kündigungen gekommen ist. Also setzt sich auch so ein bisschen die Realität durch und die Kunden haben das dann auch ein Stück weit akzeptiert. Mhm. So, das ist dann sozusagen das Thema. Also, wenn wir jetzt sozusagen Produzenten und Industrieunternehmen beraten, die quasi abhängig sind von den seltenen Erden für ihre eigenen Produkte, dann ist natürlich auch die Frage, ob die sich auf Force-Majeure-Klauseln berufen können, um dann solche Ansprüche abwehren zu können. So, und das gucken wir dann uns im Detail an, weil Force-Majeure-Klauseln sind dann häufig eher eine Auslegungsfrage. Die sind selten so ausdrücklich geregelt, dass sie chinesische Exportkontrollregelungen erfassen. Entsprechend ist das natürlich ein Bereich, den wir uns dann genau angucken. Ich persönlich bin ja M&A-ler, wie du ja eingangs gesagt hast, und ich habe auch jetzt schon einige Transaktionen begleitet, wo dann dieses Thema tatsächlich zu Verzögerungen geführt hat. Ja? Also die gerade Käufer wollen natürlich erstmal verstehen, welche Auswirkungen diese Ausfuhrkontrollen haben auf das Geschäft des Zielunternehmens. Ist es ein dauerhaftes Thema? Wie werden die Individual Licenses erteilt? Ist sozusagen ein Steady Supply sichergestellt oder nicht? Und das sind also alles Themen, die dann natürlich auch in den Kaufverträgen dann Einklang finden. Also Earnout-Strukturen haben dann eine gewisse Renaissance dadurch erlebt. Teilweise sehe ich auch Rücktrittsrechte, die dann vereinbart werden, wenn dann bestimmte Lieferungen nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgen. Und das sind dann so die typischen Mechanismen. Ja, und teilweise ist es aber auch so, dass wenn du gerade davor bist, ein Zielunternehmen auf den Markt zu bringen, dass du erstmal nochmal wartest, bis dann die Situation sich beruhigt hat. So, das sind dann so die beiden Hauptfelder. Und natürlich, das hatte ich ja auch vorhin erwähnt, wenn sozusagen operativ auf diese Ausfuhrkontrollen reagiert werden muss, also sprich, dass du die Mitarbeiter in den Zwangsurlaub schickst im Prinzip gucken musst, dass du die Produktion verlagerst in Wochenendschichten und Extraarbeiten. Das sind ja alles auch rechtlich relevante Themen, bei denen wir dann auch die Unternehmen dann unterstützen.
Alles klar, sehr gut. Beim Stichwort Force Majeure-Klauseln hatte ich so ein leichtes Déjà-vu. Da kam mir die Corona-Krise in den Sinn. Da standen ja auch viele Bänder still durch das Virus. Aber ja, inwieweit sind denn die politischen Entwicklungen unvorhersehbare oder unabwendbare Ereignisse?
Ja, also das ist tricky. Also im Grunde würdest du ja sagen, naja, war das denn so sehr vorhersehbar, dass China im April die Exportkontrollen einführt? Da würde man ja erstmal intuitiv sagen, nee, wieso denn? Das war ja irgendwie eine Reaktion auf eine bestimmte Sache, die die Amerikaner gemacht haben. Und die Amerikaner haben das ja irgendwie auch erst in diesem Jahr gemacht. Also mit anderen Worten könntest du natürlich sehr gut argumentieren und sagen, dass es unvorhersehbar war und dass du es nicht abwenden konntest und dass das Ganze jetzt kausal war für sozusagen die Lieferverzögerung. Aber, und das lässt sich leider auch hören, gibt es natürlich einige, die sagen, naja, also wenn du nur aus China deine Waren beziehst, so, und wenn man sich mal die gesamtpolitische Lage sich anguckt, dann müsste man eigentlich schon damit rechnen, dass irgendwann auf die Reaktion des Westens oder sozusagen der Haltung des Westens gegenüber China solche Sachen passieren können, so, und dann fängst du an zu argumentieren und da gibt es kein richtig oder falsch, da kommst du nur auf die guten Argumente an.
Okay.
Ja, also deswegen vielleicht nur mal abschließend dazu, wenn jetzt neue Klauseln entworfen werden, sollte man schon darauf achten, dass man jetzt nicht diese Standardklauseln nimmt, sondern schon guckt, dass die so formuliert sind, dass dann auch solche Fälle ganz klar erfasst werden.
Das ist sicherlich ein Punkt, was Unternehmen jetzt konkret beachten müssen. Gibt es noch weitere Dinge, die du jetzt empfehlen würdest zurzeit?
Ja, also ich glaube, so generell ist es empfehlenswert, Transparenz zu zeigen und die Themen offen anzusprechen. Ja, es nützt ja nichts zu sagen, dass man kein Problem hat. Es ist ja fast allgemein bekannt, dass es diese Themen gibt. Und meine Empfehlung ist, einfach offen und transparent zu kommunizieren und dann entsprechend auch strategisch zu handeln. Das heißt im Grunde, dass man die Lieferketten analysieren sollte, das Unternehmen sollte checken, welche Produkte hängen von den seltenen Erden ab, gibt es Alternativen, gibt es auch alternative Lieferanten, dann natürlich das Thema Vertragsklauseln prüfen, das hatten wir ja auch vorhin schon genannt mit den Force Majeure-Klauseln. Gegebenenfalls Rücktrittsrechte sich anschauen und so weiter. Also das ist dann sozusagen ein Thema, was man sich auch angucken sollte. Dann auch, und das sich auch hilft ungemein, einen offenen Dialog mit den chinesischen Zulieferern treten. Ja, der chinesische Zulieferer ist abhängig von den Informationen des europäischen Kunden. Also hier hilft es absolut, schon von Beginn an bei dem Antragsprozess dabei zu sein und das mit zu unterstützen. Ja, und wir sehen, dass das die lokalen Unternehmen in China nicht so stark ihre Rechtsanwälte mit einbeziehen und da treten wir dann aufs Spiel, weil wir dann auch Büros in China haben. Wir haben Anwälte, die Chinesisch sprechen, die Chinesen sind und da unglaublich gut unterstützen können. Also es ist dann halt auch in gewisser Weise eine Mentalitätssache und da sehe ich auch, dass das unglaublich hilft, wenn man da unterstützend mitwirkt. So, und dann natürlich auch mitdenken, was sozusagen die nächsten Schritte sind. Ist jetzt erstmal der Fokus die nächste Lieferung oder die unmittelbar bevorstehende Lieferung, aber man sollte dann auch vorausschauend auf die nächsten Lieferungen schauen und dann auch darauf hinwirken, dass dann halt möglichst schnell dann die weiteren Individual Licenses beantragt werden. So, und bei für mich persönlich jetzt bei M&A-Prozessen bedeutet es natürlich auch, dass man die Transaktion jetzt so strukturiert und so kommuniziert, dass das kein Thema ist, was jetzt irgendwie den Leuten auf die Füße fällt, sondern man von vornherein offen mit der Gegenseite Lösungen diskutiert und idealerweise gemeinsam findet. Also kurz gesagt, nicht abwarten, sondern sich vorbereiten. Es geht ja eigentlich für alles, ne?
Ja, in der Tat, ja, in der Tat. Ja, das Problem löst sich wahrscheinlich nicht von allein. Genau, allerletzte Frage, auch mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja unsere halbe Stunde gleich voll. Wie unterstützt ihr denn bei Telewesting konkret die Unternehmen?
Ja, das ist jetzt sozusagen der Werbeblock wahrscheinlich, ne?
Ganz kurz.
Jetzt ganz ehrlich, was mich total freut, ist tatsächlich, dass wir über ein Büro in China oder mehrere Büros in China verfügen, chinesische Kollegen haben, die unglaublich aktiv sind und da auch sozusagen in die Kommunikation mit dem MOFCOM, also mit dem chinesischen Handelsministerium treten und im Prinzip das Ganze auf kommunikativer Ebene begleiten und versuchen zu beschleunigen. So, und das finde ich ist schon etwas, was also für mich cool ist, weil natürlich will ich ja auch dem Mandanten den bestmöglichsten Service bieten und mit diesen, Kapazitäten kann man das halt sehr gut machen. So, das heißt also China, unsere chinesischen Kollegen, ein absolutes Asset in diesem Zusammenhang. Dann haben wir natürlich auch Kollegen, die sich auf Exportkontrolle spezialisiert haben und die sich auch mit diesen Themen sehr gut auskennen und natürlich auch generell über so ein Set an potenziellen Lösungen verfügen, sodass man dann auch auf so Erfahrungswerte zurückgreifen kann. Dann behaupte ich mal, dass wir auch über eine ausgewiesene M&A-Expertise verfügen. Also ich selbst bin ja jetzt schon seit einigen Jahren M&A-ler und ich glaube, das hilft, wenn man schon einige Transaktionen gesehen hat und weiß, was es da an Möglichkeiten gibt, um auch solche Themen dann vernünftigerweise lösen zu können, sodass man auch eine Win-Win-Situation schafft. Genau, und dann gibt es natürlich unsere Kollegen, die sich mit den Commercial Agreements super gut auskennen und diese Force Majeure Analyse machen und im Prinzip all die Themen, die mit Lieferkette zu tun haben und Commercial Agreements rauf und runter beherrschen.
Sehr gut, ganz vielen Dank.
Ja. Ja, danke dir, hat Spaß gemacht.
Super, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Genau, und für die Zeit, lieber Amir. Ich hoffe, wir holen uns bald mal wieder zu einem anderen Thema.
Sehr gern, sehr gern. Ich hoffe, das war so ein bisschen lehrreich. Das Thema ist ja absolut spannend und heiß und das ist ja immer cool, wenn man solche aktuellen Themen dann auch beraten und mitgestalten kann.
Genau, super. Alles klar. Vielen Dank. Dann bis zum nächsten
Mal. Danke dir.
Und
bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.